Wir wollen etwas lesen aus dem Buch Hiob, ab Kapitel 20. Hiob 20, Vers 1. Und Zophar, der Naamathiter, antwortete und sprach: Darum geben meine Gedanken mir Antwort, und deswegen bin ich innerlich erregt. Eine Zurechtweisung mir zur Schande höre ich, aber mein Geist antwortet mir aus meiner Einsicht. Weißt du dies, dass von jeher, seitdem der Mensch auf die Erde gesetzt wurde, der Jubel der Gottlosen kurz und die Freude des Ruchlosen für einen Augenblick war? Vers 27. Der Himmel wird seine Ungerechtigkeit enthüllen und die Erde sich gegen ihn erheben. Kapitel 21. Und Hiob antwortete und sprach: Hört, hört meine Rede, und dies ersetze eure Tröstungen. Ertragt mich, und ich will reden. Und nachdem ich geredet habe, magst du spotten. Richtet sich meine Klage an einen Menschen, oder warum sollte ich nicht ungeduldig sein? Wendet euch zu mir und entsetzt euch und legt die Hand auf den Mund. Vers 7. Warum leben die Gottlosen, werden alt, nehmen sogar an Macht zu? Vers 14. Und doch sprechen sie zu Gott: Weiche von uns, und nach der Erkenntnis deiner Wege verlangen wir nicht. Vers 19. Gott spart, sagt ihr, sein Unheil auf für seine Kinder. Es vergelte ihm, dass er es fühle. Kapitel 22, Vers 1. Und Eliphas, der Themaniter, antwortete und sprach: Kann ein Mann Gott Nutzen bringen? Vielmehr nützt der Einsichtige sich selbst. Ist es dem Allmächtigen von Vorteil, wenn du gerecht bist, oder ist es ihm ein Gewinn, wenn du deine Wege vollkommen machst? Ist es wegen deiner Gottesfurcht, dass er dich straft, mit dir ins Gericht geht? Sind nicht deine Bosheiten groß und deine Ungerechtigkeiten ohne Ende? Vers 21. Verkehre doch freundlich mit ihm und halte Frieden. Dadurch wird Gutes über dich kommen. Empfange doch Belehrung aus seinem Mund und nimm dir seine Worte zu Herzen. Wenn du zu dem Allmächtigen umkehrst, so wirst du wieder aufgebaut werden, wenn du Unrecht aus deinen Zelten entfernst. Und lege das Golderz in den Staub und das Gold von Ophir unter den Kies der Bäche, so wird der Allmächtige dein Golderz und dein glänzendes Silber sein. Denn dann wirst du dich an dem Allmächtigen ergötzen und zu Gott dein Angesicht erheben. Kapitel 23. Und Hiob antwortete und sprach: Auch heute ist meine Klage trotzig. Seine Hand lastet schwer auf meinem Seufzen. Und dass ich ihn zu finden wüsste, dass ich kommen könnte bis zu seiner Wohnstätte. Ich würde meine Rechtssache vor ihm darlehen und meinen Mund mit Beweisgründen füllen. Ich würde die Worte wissen, die er mir antworten, und vernehmen, was er mir sagen würde. Vers 10. Denn er kennt den Weg, der bei mir ist. Prüfe er mich wie Gold, würde ich hervorgehen. An seinem Schritt hat mein Fuß festgehalten, seinen Weg habe ich bewahrt und bin nicht abgebogen. Vom Gebot seiner Lippen bin ich nicht abgewichen. Ich habe die Worte seines Mundes verwahrt. Kapitel 24, Vers 1. Warum sind nicht Zeiten aufgespart vom Allmächtigen, und warum sehen die, die ihn kennen, seine Tage nicht? Sie verrücken die Grenzen, sie rauben die Herde und weiden sie. Vers 6. Auf dem Feld schneiden sie sein Futterkorn ab und lesen den Weinberg des Gottlosen nach. Nackt übernachten sie ohne Gewand und haben keine Bedeckung in der Kälte. Kapitel 25, Vers 3, das ist Bildad, der da spricht: Sind seine Scharen zu zählen? Und über wem erhebt sich nicht sein Licht? Und wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott? Und wie könnte ein von einer Frau geborener rein sein? Vers Kapitel 26, noch die ersten vier Verse. Und Hiob antwortete und sprach: Wie hast du dem Ohnmächtigen geholfen, den kraftlosen Arm gerettet? Wie hast du den beraten, der keine Weisheit hat, um gründliches Wissen in Fülle kundgetan? An wen hast du Worte gerichtet, und wessen Odem ist von dir ausgegangen? Soweit einmal das Wort Gottes. Wir haben uns ja schon einige Abende oder Nachmittage über das Buch Hiob unterhalten. Und wir haben gesehen, dass es ein Buch ist, das von der Struktur her sehr einfach aufgebaut ist. Wir haben zuerst in den ersten beiden Kapiteln, da haben wir die Prüfungen Gottes durch Satan an Hiob. Wir sehen anschließend ab Kapitel 3, dass die Freunde zu Hiob kommen und dass das eine weitere Prüfung für ihn ist. Und sehen auch dann diese anschließende Gesprächsrunde, die stattfindet. Das sind drei Gesprächsrunden, bis dann später ein vierter hinzukommt und am Ende dieses Buches Gott zu Hiob spricht. Das ist vom Prinzip her, ich sag mal, der Grundaufbau dieses Buches. Wir sind jetzt am Ende mit dem, was wir gelesen haben, am Ende der zweiten Gesprächsrunde und haben dann anschließend die dritte Gesprächsrunde vor uns. Vom Prinzip her ändert sich an den Argumenten nicht viel, die gebracht werden. Und trotzdem sind die Argumente gerade in diesen Kapiteln doch sehr interessant, weil sie auch sehr viel Wahres enthalten und auch sehr viele praktische, ich sag mal, Hinweise für unser Leben haben. Das Problem bei diesen Argumenten ist nicht, dass sie in sich falsch sind. Ich sage, sie sind es meistens nicht, aber dass sie auf die falsche Person angewendet werden. Das ist das ganz große Problem hier in diesem Buch. Auch an dem Charakter dieser drei Freunde hat sich nichts verändert. Wir haben das ja schon ganz am Anfang gesehen, dass Eliphas wahrscheinlich der Älteste, so heißt es jedenfalls in Kapitel 42 am Ende, ich glaube in Vers 7, und er baut auf Erfahrung. Das ist eigentlich sein Hauptkennzeichen. Und das ändert sich auch in der dritten Gesprächsrunde nicht. Ja, der nächste, den wir haben, das ist dieser Bildad. Das wird wohl der Zweitälteste sein, weil er der Zweite ist, der immer in der Gesprächsrunde auftritt. Und er baut eben, ich sag mal, auf Tradition und auf Geschichte. Auf Historie baut er auf. Dann haben wir noch den Letzten. Und das ist dieser Zophar, der allerdings in der dritten Gesprächsrunde nicht mehr vorkommt, von dem wir jetzt die letzten Worte hier in dieser zweiten Gesprächsrunde haben. Und er ist derjenige, der auf seinen Verstand aufbaut. Und das ist ja auch der Beginn von Kapitel 20, dass Zophar jemand ist, der zum einen echt beleidigt war aufgrund der Rede, die Hiob vorher gehalten hat. Wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, um auf diese Kapitel 19 einzugehen, wo Hiob eben dem Bildad antwortet, wo er zum einen gewaltige, ich sag mal, Prophezeiung ausspricht in Vers 25, wenn es heißt: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er auf der Erde stehen, dass er dort schon eine großartige Prophezeiung über den Herrn Jesus ausspricht und dass er überhaupt eines der großen Themen hier in diesem Buch, man kann sagen, Jesus Christus in dem Buch Hiob, wie er dort immer wieder zwischen den Zeilen und manchmal auch direkt zu finden ist. Das ist ein großes Thema hier. Und Hiob weist direkt auf ihn hin, vor allen Dingen auf das prophetische Wort. Und als der Letzte wird er auf der Erde stehen, und dass er eben auch der Erlöser ist. Und das in dem wahrscheinlich ältesten Buch, das wir in der Bibel besitzen. Aber diese Verse 28 und 29, die sind doch relativ scharf formuliert. Und Zophar fühlt sich irgendwie dadurch angesprochen und er ist schlichtweg beleidigt. Er sagt das ja in diesen Versen 2 und 3, dass er deswegen innerlich erregt gewesen ist. Das muss sich ja auf diese Verse vorher beziehen, die ein Hiob geäußert hat. Und Zophar bringt nicht ein einziges neues Argument. Aber das, was er jetzt bringt, das bringt er in einer sehr, sehr scharfen Form. Und das Interessante hier an diesem Buch ist, je schärfer die Argumente der Freunde werden, desto sanfter wird Hiob. Und man merkt, dass ab Kapitel 21 der Geist Gottes in Hiob wirkt. Und dass Hiob Schritt für Schritt Gott etwas näher kommt. Es reicht noch nicht dazu, dass Hiob hier tatsächlich, ich sag mal, zur Umkehr kommt über das, was in seinem Herzen ist. Aber er kommt schon den Gedanken Gottes näher und Hiob versteht auch die Regierungswege Gottes in diesen folgenden Kapiteln besser. Seine Freunde verstehen sie überhaupt nicht. Nun, er ist gekränkt und er betont jetzt, worauf seine Argumentation beruft. Und das sind vielleicht mit die stärksten Verse, die uns zeigen, dass eben Zophar jemand ist, der auf seinen eigenen Verstand, auf seine eigene Logik vertraut. Denn er sagt ja in Vers 2, meine Gedanken geben mir Antwort. Wäre besser gewesen, wenn er Gottes Gedanken als Antwort gegeben hätte. Aber hier sieht man, dass überhaupt keine Beziehung direkt zu Gott aufgenommen wird, sondern dass er einfach antwortet, wie er meint, jetzt antworten zu müssen. Hier fehlt der entscheidende Punkt in einer solchen Situation, dass man erstmal zu Gott kommt und Gott fragt, was soll ich jetzt überhaupt sagen hier in dieser Situation? Und man sieht es auch dann in Vers 3, aber mein Geist antwortet mir aus meiner Einsicht. Und dann merken wir, er beruft sich nicht auf geschichtliche Argumente, dann hätte er gar nicht sagen können, was dort in Vers 5 steht, dass der Jubel der Gesetzlosen kurz und die Freude der Ruchlosen für einen Augenblick war. Er sagt im Endeffekt, gottlose Menschen haben nur ein kurzes Leben auf dieser Erde. Und wenn du dir jetzt mal anguckst, was in deiner Familie passiert ist, wie Gott deine Kinder weggerafft hat, dann denk mal darüber nach, ob das nicht davon spricht, dass irgendwo Gottlosigkeit auftritt. Aber noch einmal, er beruft sich nicht auf die Geschichte. Denn hätte er die Geschichte ein klein wenig gekannt, dann wäre das nicht wahr. Dann wüsste er, dass das nicht wahr ist. Natürlich kannte er nicht die Geschichte aus der Zeit der Patriarchen. Er kannte auch nicht die Geschichte aus der Zeit Mose. Das findet ja alles erst später statt. Wir haben ja gesehen, als wir uns ganz am Anfang über das Buch unterhielten, wir haben hier noch gar nicht die Gebote, wir haben noch nicht das Gesetz vom Sinai, wir haben hier noch die älteste Form des Götzendienstes, nämlich dass Himmelskörper angebetet wurden und so weiter. Was uns eben zeigt, dass dieses Buch wahrscheinlich oder ganz sicher noch vor der Zeit der Patriarchen, kurz nach der Sintflut geschehen ist. Aber wenn du dir die Geschichte anguckst, zur Zeit bis zur Sintflut, da sieht man, dass auch ungläubige Menschen sehr alt geworden sind und dass auch gottlose Menschen sehr alt geworden sind. Das heißt, das Argument, das er hier bringt, das ist kein Argument, das gegründet ist auf geschichtliche oder auf Tradition oder aufgrund von irgendwelchen Erfahrungen, sondern es ist seine Meinung, es ist sein Gedanke und er bringt das hier so dar, als wäre es die absolute Wahrheit. Das ist schon eine Gefahr, auch in der heutigen Zeit, in der wir leben, dass man seine Gedanken so darbringt, als wäre es die Wahrheit des Wortes Gottes. Und so macht er das hier ja. Und das ist eigentlich das ganze Kapitel. Ich will auf die einzelnen Punkte gar nicht eingehen, sonst bräuchten wir hierfür schon den ganzen Abend. Aber das ist hier das Hauptthema, dass er seine eigenen Gedanken vorstellt und daraufhin zu Schlussfolgerungen kommt. Und eine dieser Schlussfolgerungen ist eben, dass ungläubige Menschen hier auf dieser Erde nicht lange leben werden. Und noch einmal einen Blick zurück in die Geschichte, 1. Mose 6 zum Beispiel, ich glaube Vers 3 oder so, da haben wir Beispiele dafür, dass auch gottlose Menschen sehr alt geworden sind. Etwas später dann in diesen Versen erwähnt er weitere verschiedene Punkte, die das hier betreffen. Und am Ende spricht er ab Vers 20, ich sag mal, über den Tod und über die Qual des Todes. Ich will mal anders anfangen. Von Vers 12 bis Vers 19, da spricht er über die zeitliche Freude. Da spricht er darüber, dass es hier auf dieser Erde ganz klar Freude gibt, aber diese Freude ist nur zeitlich. Sie ist nichts für die Ewigkeit. Er spricht dann ab Vers 20 bis Vers 29, da spricht er über den Tod und auch über die Grausamkeit des Todes. Und er sagt im Endeffekt nachher in Vers 27, dass der Himmel, der wird seine Ungerechtigkeit enthüllen und die Erde sich gegen ihn erheben. Er sagt hier, dass am Ende Gott auch in seinem Gericht noch einmal aufdecken wird, dass das ein ungöttlicher Mensch ist. Das ist vom Prinzip her völlig richtig, was er hier in diesen folgenden Versen anführt, aber der Bezug auf Hiob ist falsch. Denn das, was er hier sagt, ist eine absolute Wahrheit. Der Himmel, ich kann sagen, Gott wird seine Ungerechtigkeit enthüllen, aber nicht nur die Fehler, die Hiob gemacht hat, auch die Fehler von Zophar. Gott wird einmal jede Ungerechtigkeit enthüllen. Ich sage nicht, dass das zum gleichen Zeitpunkt passieren wird, dass die Ungerechtigkeit von ungläubigen Menschen zum gleichen Zeitpunkt enthüllt wird wie die von Gläubigen, auf keinen Fall. Und auch wenn die Rede im Neuen Testament von dem Richterstuhl Gottes ist, wo Gläubige als auch Ungläubige erscheinen werden, da sagt die Bibel an keiner Stelle, dass das A der gleiche Ort ist und B der gleiche Zeitpunkt. Sondern einfach nur, dass es einen Zeitpunkt geben wird und einen Ort geben wird, wo das Leben eines jeden Menschen offenbar werden wird. Der ungläubige Menschen sicherlich auf dieser Erde vor dem großen weißen Thron und wo dann das ewige Urteil gesprochen wird, dass sie in den Feuersee geworfen werden. Und für uns Gläubige nach der Entrückung vor dem Richterstuhl Gottes, wo das Werk eines jeden offenbar werden wird. Also das, was hier stimmt, das stimmt tatsächlich. Noch einmal, viele Aussagen sind absolut wahr. Und das macht dieses Buch ja auch so hochinteressant. Aber der Bezug, der ist natürlich vollkommen verkehrt, indem das ausschließlich auf Hiob angewendet wird. Es gilt hier in dem Falle für den Redenden, für Zophar selbst. Genauso. Hiob antwortet. Und man würde denken, nach dieser scharfen Antwort von Zophar, es sind seine letzten Worte. Gott gibt ihm keine Möglichkeit, an dieser dritten Gesprächsrunde teilzunehmen. Vielleicht, weil er hier schon so scharf gewesen ist. Vielleicht, weil er Hiob hier so knallhart verurteilt hat. Jedenfalls Hiob antwortet. Und Hiob antwortet plötzlich recht zahm, wenn es hier heißt, hört meine Rede und dies ersetze eure Tröstungen. Hiob wird sanftmütiger. Hiob hat vorher schon ein klein wenig, ich sag mal, Weisheit empfangen, wenn er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er als der Letzte auf dieser Erde stehen wird. Man merkt, dass Hiob langsam in die Gegenwart Gottes kommen wird. Später wird der vierte Freund kommen und mit Hiob sprechen. Und schlussendlich ist es nachher Gott, der selbst zu ihm spricht. Aber hier die Antwort, die ein Hiob gibt, die ist einfach sanftmütiger. Und er spricht einige Punkte an, die vorher in der Rede von Zophar gewesen sind. Und einer der ganz wichtigen Punkte, ich habe ihn extra gelesen, ist in Vers 7, nämlich, dass Hiob jetzt langsam anfängt zu verstehen, was die Regierungswege Gottes sind. Hiob hatte ja genauso falsch gedacht wie seine Freunde. Ja, seine Freunde dachten, wenn jemand ein großer Sünder ist, dann wird Gott ihn bestrafen und dann ist sein Leben eben nur kurz auf dieser Erde. Und Hiob sagt, ihr habt vom Prinzip her recht. Und darum hat Gott sich vertan. Denn ich bin kein gottloser Mensch. Und dass ich jetzt mit einer solchen Krankheit hier bestraft werde, dass mir meine ganze Familie genommen worden ist, ja, da muss Gott sich vertan haben. Denn ich bin ja gar nicht so schlimm, wie ihr das vermutet. Also beide gehen davon aus, von einer Regierung Gottes, wo Gott Böses sofort bestraft. Eine solche Zeit wird es geben im tausendjährigen Reich. Und die einzigen, die dieser Strafe entgehen wollen, ja, die treffen entweder eine Entscheidung für Gott oder die heucheln. Darum haben wir im tausendjährigen Reich drei Gruppen von Menschen. Wir haben solche, die mit ihrer Sündenschuld zu Gott kommen. Wir haben solche, die offen gegen Gott sündigen, die Gott sofort töten wird oder innerhalb von 24 Stunden. Und wir haben solche, die sich deswegen heuchlerisch unterwerfen. Und vielleicht war es auch mal so am Anfang der Zeit der Könige, wo man sofort solche, die offen gegen Gott aufgetreten sind, man gab ihnen eine Chance und wenn sie die Chance nicht nutzen, wurden sie getötet wie ein Simei, der über den Bach Kidron gezogen ist, um so ein paar Knechten danach zu laufen und der das Wort von Salomo damit übertreten, überschritten hatte und deswegen getötet wurde. Aber das ist nicht das, was in der heutigen Zeit kennzeichnet ist für Gott. Das war nicht in der Zeit des Gesetzes so und das war auch nicht hier in der Zeit, wo ein Hiob lebte und das war auch nicht in der Zeit davor. Sogar Adam und Eva mussten nicht sofort sterben, obwohl Gott gesagt hat, durch die Sünde kommt der Tod in die Welt. Dann werdet ihr sterben. Aber Gott hat nicht gesagt, ihr werdet sofort sterben. Auch da schon sieht man, dass Gott nicht sofort eine Sünde mit Strafe behandelt hat. Natürlich kam Strafe, aber nicht der Tod sofort. Sie hatten noch viele Jahre zu leben und konnten noch viele Nachkommen zeugen. Das ist völlig falsch, was ein Zofer hier, wie er argumentiert und auch wie Hiob dachte. Und jetzt fängt Hiob an, selbst über diese Punkte zu sprechen. Und er sagt in Vers 6, warum leben die Gottlosen, werden alt, nehmen sogar an Macht zu? Also auf der einen Seite sagt ein Hiob, du Zofer, was du eben gesagt hast, da beobachte ich was völlig anderes. Ich beobachte, dass gottlose Menschen ebenfalls sehr alt werden können, wie auch Menschen, die gottesfürchtig sind. Also ist das Altwerden auf dieser Erde wohl kein direktes Maß für den Gehorsam oder Ungehorsam eines Menschen. Aber er sagt, so richtig verstehen tue ich es nicht. Warum leben die Gottlosen, werden alt, nehmen sogar an Macht zu? Und diese Frage des Warums, was die Regierungswege Gottes anbetrifft, die finden wir immer wieder in der Geschichte, ich sag mal, des Alten Testamentes. Ich könnte ein anderes Beispiel anführen, das ist mein Lesezeichen, Jeremia 12 zum Beispiel, da haben wir etwas völlig Ähnliches. Da tritt auch Jeremia sehr kühn auf in Vers 1 und fängt zunächst einmal an und sagt, du bist gerecht, Herr. Aber jetzt pass auf, wenn ich mit dir hadere, doch über deine Urteile möchte ich mit dir reden. Warum ist der Weg der Gottlosen glücklich und sicher alle, die Treulosigkeit üben? Er stellt fast die gleiche Frage. Die Fußnote sagt sogar, was dieser Ausdruck bedeutet, deine Urteile. Das heißt die Art und Weise, wie du Recht übst. Das heißt, Jeremia sagt zu Gott, du bist gerecht, aber über einen Punkt müssen wir mal sprechen. Und das ist die Art und Weise, wie du hier Recht übst auf dieser Erde. Wieso werden die ungläubigen Menschen so alt und geht's denen so gut? Und warum werden die Gläubigen verfolgt und haben manchmal so viele Schwierigkeiten in ihrem Leben? Siehst du, das hat ein Jeremia auch nicht richtig verstanden und er stellt diese Frage und Gott gibt ihm sogar eine Antwort. Eine Antwort, die wir meistens direkt auf den Herrn Jesus beziehen, die sich aber vom Prinzip her nicht direkt auf den Herrn Jesus bezieht. Nämlich, wenn es heißt in Vers 7, ich habe mein Haus verlassen, mein Erbteil verstoßen, ich habe den Liebling meiner Seele in die Hand meiner Feinde gegeben. Er sagt, dass dieses Volk hier im Augenblick unter meiner Regierung steht, dass ich es züchtigen muss. Das liegt daran, dass das Volk ungehorsam ist. Aber du musst nicht denken, dass das an mir selbst spurlos vorübergeht. Das ist der Liebling meiner Seele, den ich hier gerade, ich sag mal, erziehe. Das ist etwas, wo ich selbst mitempfinde, wo ich selbst mitleide. Das ist die Antwort, die Gott hier dem Jeremia gibt. Natürlich ist schlussendlich der Liebling seiner Seele auch ein wunderbares Bild von dem Herrn Jesus, der dort am Kreuz von Golgatha durch Feindeshände an das Kreuz genagelt wurde und für uns in den Tod gegangen ist. Aber es spricht hier zunächst einmal von dem Volk selbst, das Gott erzieht. Und Gott zeigt uns, das geht nicht, er ist da nicht kaltherzig in diesem Punkt. Er liebt dieses Volk. Es ist der Liebling seiner Seele. Das ist die Antwort, die er bekommt. Schlussendlich ist das auch eine Antwort, die wir noch im Buch Hiob erfahren werden, dass Hiob zum Teil diese Leiden, diese Prüfungen hatte, weil er auch der Liebling Gottes gewesen ist. Aber hier schreibt er seine Beurteilungen auf und er sagt, das ist das, was ich sehe. Und ich stelle die Frage, wieso ist das so? Und wir können manchmal kommen wir auch dazu, eine solche Frage zu stellen. Wenn Gläubigen in jungen Jahren schon schwer krank sind, wenn vielleicht welche, die kaum alt geworden sind, heimgehen, vielleicht noch Familie, Kinder, Frau hinterlassen, da stellt man auch manchmal diese Frage. Wir werden sie hier auf dieser Erde wahrscheinlich nie richtig beantworten können. Auch in dem Buch Hiob kriegen wir keine vollständige Antwort auf diese Fragen. Aber Hiob zeigt das hier und Hiob ergreift noch einen weiteren Punkt in Vers 19, wenn er sagt, Gott spart, sagt ihr sein Unheil auf für seine Kinder. Das heißt, manchmal sagt ihr sogar, richtet Gott gar nicht denjenigen, der die Schuld getan hat, sondern dessen Kinder. Denn das hat man Hiob ja auch vorgeworfen. Hiob, warum sind denn deine Kinder alle gestorben? Der Rückschluss war nicht, dass sie sagten, dass die Kinder große Sünder waren, sondern sie sagten, Hiob, du musst ja ein gewaltig großer Sünder gewesen sein, dass Gott sich dieses Gericht sozusagen aufgespart hat und auf deine Kinder übertragen hat. Und da stellt er auch diese Frage, was gibt es dafür für einen Beleg? Wie kommt ihr dazu, so etwas zu behaupten? Es vergelte ihm, dass er es fühle. Es werden hier verschiedene Fragen, und ich sage auch hier, wir können sie nur anschneiden, behandelt. Diese so typisch praktischen Fragen, die wir in unserem Leben haben, die so häufig ein Warum auslösen. Warum ist das so? Warum muss man durch diese Schwierigkeiten gehen? Warum gibt es diese Prüfungen, diese Erlebnisse in meinem Leben? Warum geht es manchmal ungläubigen Menschen so gut? Das ist hier, diese Punkte, die hier behandelt werden. Hiob ist doch hier sehr, sehr, ich sag mal, sanftmütig in seinen Worten. Er sagt danach in Vers 34, spricht er davon, wie tröstet ihr mich nun mit Dunst? Und von euren Antworten bleibt nur Treulosigkeit übrig. So, das Erste, da sagt Hiob, was tröstet ihr mich mit Worten, die keinen Inhalt haben? Er sagt keinen Inhalt, weil sie falsch sind. Und diese Worte sind nicht nur falsch, sondern von euren Antworten bleibt nur ein Punkt übrig, nämlich, dass ihr ohne Treue seid. Damit geht Hiob natürlich am Ende dieser Rede doch wieder sehr, sehr weit. Ja, er beginnt sehr sanftmütig, aber diese letzten Worte sind dann doch wieder recht scharf, die er hier formuliert. Und die Folge davon ist natürlich dann die Antwort von Eliphas, der ebenfalls wieder eine sehr, sehr harte Rede hält. Und der Inhalt dieser Rede von Eliphas ist jetzt Erfahrung. Also auf der einen Seite ist das Argument, was die menschliche Weisheit anbetrifft, was die menschliche Logik anbetrifft, was wir bei Zophar finden, das hat Hiob im Endeffekt widerlegt, alleine schon dadurch, dass er diese anderen Beispiele hier brachte. Aber jetzt kommt eben dieser Eliphas und der Eliphas, der sagt sozusagen, Hiob, Erfahrung habe ich auch. Wenn du Erfahrung hast, und wenn du meinst, dass unsere Erfahrung nur Dunst ist und wenn unsere Erfahrung nur Treulosigkeit darstellt, dann zeige ich dir jetzt mal, was meine Erfahrung ist, die ich gemacht habe. Und er wird wieder sehr scharf hier in seiner Wortwahl. Er sagt, kann ein Mann Gott Nutzen bringen? Du meinst, du bringst Gott einen Nutzen? Denk mal darüber nach, wie groß ist Gott und was bist du für ein kleiner Wurm? Und du meinst, du kannst Gott einen Nutzen bringen? Das ist natürlich schon eine interessante Frage, die er stellt. Und die erfordert schon eine Antwort. Die fordert eine Antwort ja nahezu heraus. Und ich sag mal ja, wir können Gott tatsächlich einen Nutzen bringen. Denn wenn wir hier auf dieser Erde ein Leben führen, wodurch wir Jesus Christus in unserem Leben darstellen, dann bringen wir Gott einen Nutzen, weil er dadurch verherrlicht wird. Und weil er im Endeffekt dadurch Freude hat, dass er uns sieht. Und weil er sieht, dass wir seinen Sohn lieben. Ich finde das immer gewaltig in Johannes 16. Ja, es ist ja öfter davon die Rede, dass Gott die Welt liebt und so weiter. Und dann wird ja immer für das Wort Lieben ein Wort benutzt, das die absolute Liebe Gottes meint. Man kann fast sagen, mit einer solchen Liebe, da könnte man einen Stein lieben, weil die Liebe nicht erwidert werden muss. Aber es gibt eine Stelle in Johannes 16, da heißt es, denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Und dieses Wort, was hier für die Liebe des Vaters benutzt wird, das heißt so viel wie Bruderliebe, das ist eine Liebe, die eine Antwort fordert. Das heißt, Gott liebt uns mit dieser Liebe, weil wir den Herrn Jesus lieben. Das ist der Auslöser für diese besondere Liebe des Vaters zu uns. Das heißt, es ist tatsächlich ein Nutzen für Gott, wenn ein Mann Gott gemäß oder gerecht lebt auf dieser Erde. Das heißt, wenn ein Gläubiger Christus in seinem Leben darstellen möchte. Es ist natürlich auch ein riesiger Nutzen für uns selbst. Das stellt ja niemand in Frage. Vielmehr nützt der Einsichtige sich selbst. Ja klar, wenn ich ein gottgemäßes Leben führe, dann nütze ich mir in einer Weise selbst, weil ich unter dem Segen Gottes stehe. Weil ich eben auch dann in der Nähe Gottes bin. Weil ich einfach dann, ich sag mal, den Frieden Gottes in meinem Leben genießen kann. Aber auf der anderen Seite muss man diese erste Frage auch bejahen. Ein Mann kann in diesem Fall Gott, dem Starken, steht ja El, einen Nutzen bringen. Er sagt weiter, dann geht es weiter, ist dem Allmächtigen von Vorteil, wenn du gerecht bist? Oder ist es ihm ein Gewinn, wenn du deine Wege vollkommen machst? Ja, ist es, habe ich gerade erklärt. Also auf der einen Seite nützen wir uns selbst und die Seite, die sieht natürlich ein Eliphas. Aber auf der anderen Seite nützen wir tatsächlich in diesem Punkt auch Gott. Aber jetzt geht er weiter. Und jetzt merkt man, wie knallhart, wie messerscharf er wird. Ist es wegen deiner Gottesfurcht, dass er dich straft? Ja, Hiob, denk mal nach. Du sagst, du bist gottesfürchtig. Du sagst, du lebst gottgemäß. Dann würde Gott dich also deswegen strafen, weil du gottgemäß lebst. Ja, das ist doch eigentlich völlig paradox. Eliphas versteht etwas Wesentliches nicht, nämlich den Unterschied zwischen Leiden und zwischen Strafe. Und wir verstehen das vielleicht manchmal auch nicht und setzen das einfach gleich. Leiden ist nicht das Gleiche wie Strafe. Leiden kann mal die Folge von Strafe sein, aber längst nicht ist jedes Leid, was wir in unserem Leben haben, eine Folge von Strafe. Als ein Lazarus starb, dieses Leid, das dort gewesen ist, das war doch keine Strafe. Da war es doch um der Herrlichkeit Gottes willen, dass Gott sich in dieser Situation verherrlichen wollte. Also Leid ist mitnichten das Gleiche wie Strafe. Aber das haben sie nicht verstanden und das wird hier so richtig deutlich. Ist es wegen deiner Gottesfurcht, dass er dich straft? Ja, er hatte wegen seiner Gottesfurcht Leiden, das kann sein. Aber das ist nicht identisch mit Strafe und mit dir ins Gericht geht. Leiden heißt auch nicht, dass Gott mit uns ins Gericht geht. Und jetzt sagt er, sind nicht deine Bosheiten groß und deine Ungerechtigkeiten ohne Ende? Man sieht, dass er hier direkt diese Worte auf Hiob anwendet. Er macht das noch viel brutaler, als ein Zophar das gemacht hat. Er lässt dir nicht nur diese Frage, ich sag mal, schwebend im Raum, dass Hiob das auf sich beziehen müsste, sondern er spricht ihn direkt an, sind nicht deine Bosheiten groß? Er sagt nicht ganz allgemein, sind nicht Bosheiten groß und so weiter, sondern er bezieht das direkt auf Hiob und sagt, du hast eigentlich keine Gottesfurcht, denn sonst würde Gott dich nicht strafen. Also man merkt, die Rede ist sehr, sehr hart hier von diesem Eliphas. Man könnte das eigentlich einteilen, das ist hier die Kapitel 1, die Verse 1 bis 10, da wird das große Thema behandelt, dass Hiob ein Sünder ist. Und er versucht das nahezu durch seine Erfahrung zu belegen, dass das der Fall ist. In den Versen 12 bis 26, da wird uns im Endeffekt gesagt, dass Hiob jemand ist, der dass er seine Sünden versteckt, dass er seine Sünden verbirgt. Also in den ersten 10 Versen oder 11 Versen, da wird uns gezeigt, dass Hiob ein Sünder ist. Und in diesen folgenden Versen bis Vers 26, da wird uns gezeigt, dass er diese Sünden versteckt, damit man sie nicht offen sieht. Und dass das der Grund ist, warum sie nicht jeder gesehen hat. Und in den letzten Versen sagt er dann, ich glaube ab Vers, wo ist es, ab Vers 27, da sagt er, du musst Buße tun. Das mal ganz grob die Einteilung dieses Kapitels. Aber da in diesem Kapitel, und da möchte ich auch noch kurz darauf zu sprechen kommen, da wird uns in Vers 12 zunächst einmal die Größe Gottes gezeigt. Ist Gott nicht so hoch wie die Himmel? Er ist eigentlich noch viel höher, sagt Salomo selbst. Dass der Himmel ihn nicht fassen kann. Er sieht ihn jetzt hier nur so hoch wie die Himmel. Sieh doch den Gipfel der Sterne, wie erhaben sind sie. Und du sprichst, was sollte Gott wissen? Kann er richten durch Wolken dunkel hindurch? Siehst du? Das ist das, was ich meine. Hier sagt Eliphas sozusagen zwischen den Zeilen, Hiob, du versuchst, deine Ungerechtigkeit zu verstecken, weil du denkst, dass Gott sie dann nicht sehen würde. Meinst du wirklich, dass eine Wolkenschicht den Blick Gottes abhalten kann, zu sehen, wie es in deinem Leben aussieht? Auch das ist übrigens etwas, was manchmal Gläubige auch denken. Dass sie etwas tun können, was Gott nicht sieht. Ja, pass auf, Jesaja 47 meine ich und Hesekiel, ich glaube Kapitel 8. Jesaja 47, da heißt es, und du vertrautest auf deine Bosheit, du sprachst, niemand sieht mich. Und das Niemand, das geht so weit, dass sich das wahrscheinlich auch auf Gott bezieht und nicht nur auf Menschen. Und dann sagt der Prophet hier, deine Weisheit und dein Wissen, das hat dich irre geführt. Und noch deutlicher ist es in Hesekiel 8, da sind es sogar die Verantwortlichen des Volkes, da sind es die Priester, die gehen da in solche Räume, wo sie ihre Hobbyaltäre oder sowas haben, um da Götzendienst zu betreiben. Meine ich Hesekiel 8? Ja, genau. Hesekiel 8, Vers 12. Und er, das ist Gott, sprach zu mir, zu Hesekiel, hast du gesehen, Menschensohn? Was die Ältesten des Hauses Israel im Finstern tun, jeder in seiner Bilderkammer, denn sie sagen, der Herr sieht uns nicht, der Herr hat das Land verlassen. Siehst du? Auch Gläubige können manchmal so denken. Gott sieht vielleicht nicht, was ich in meinem Herzen habe. Gott sieht vielleicht nicht, was ich in meinem Herzen über die Schwester oder über den Bruder denke. Glauben wir wirklich, dass eine Wolkenschicht die Allmächtigkeit Gottes in irgendeiner Form blockieren kann? Kann er richten durch Wolkendunkel hindurch? Er sagt sozusagen, Hiob, du sagst, die Wolken sind ihm eine Hülle, dass er nicht sieht. Und er durchwandelt den Kreis des Himmels. Das ist das, was ich sage, dass er ihm vorwirft, Hiob, du machst all diese bösen Dinge im Verborgenen, deswegen sieht es kein Mensch. Aber glaubst du wirklich, Gott sieht es nicht? Du kannst uns immer wieder erzählen, dass du so viel Gutes getan hast. Die Wahrheit muss völlig anders sein, auch wenn es vor uns verborgen ist. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine, wenn ich sage, das ist ja eine hammerharte und scharfe Rede, die hier dieser Eliphas führt. Das ist ja eine Rede voller Unterstellungen in diesem Punkt. Es geht weiter und es kommen jetzt herrliche Verse, Verse, die wichtig für unser Leben sind und die man wunderbar auf das Evangelium Gottes anwenden kann. Vers 21, verkehre doch freundlich mit Gott, mit ihm und halte Frieden, versöhne dich mit ihm. Dadurch wird Gutes über dich kommen. Tja, kannst du jedem Menschen zurufen. Halte Frieden mit Gott. Komm mit deiner Sündenschuld zu Gott, dass du Frieden hast mit Gott. Er sagt es ja selbst, Jesus zeigte ihnen seine Wundmale und sagt, Friede euch. Das ist der Friede mit Gott, den er den Jüngern dort als erstes vorstellt. Tue diesen wichtigen Schritt. Und es gilt natürlich auch für unser Leben, dass wenn Dinge da sind, die nicht nach den Gedanken Gottes sind, dass wir Frieden mit Gott halten sollen, eben dadurch, dass wir ihm diese Übertretungen bekennen. Und die Folge wird sein, dass Segen über uns kommen wird. Natürlich, wir sind hier auf dem Boden des Alten Testamentes. Darum, es wird Gutes über dich kommen. Sag mal, Hiob, in deinem Fall wieder Gesundheit. Und vielleicht geht es dir auch wieder materiell besser, wo Gott dir alles genommen hat. Mensch, mach das endlich. Und wir können das den ungläubigen Menschen zurufen. Und wir können das auch uns selbst zurufen. Denn wir sehen gleich, wie weit das geht. Empfange doch Belehrung aus seinem Mund. Natürlich, das war hammerhart, das Hiob ins Gesicht zu werfen. Ja, wenn Hiob sozusagen über seine Erfahrung spricht, hat er ja getan in Kapitel 21, dann sagt ihm Eliphas, Hiob, das ist alles ganz schön und gut, was du sagst, aber du hättest besser mal Belehrung aus seinem Mund genommen. Hättest du wahrscheinlich solche Sätze gar nicht gesagt. Das hätte auch Zophar sagen können, seinem eigenen Freund hätte er das sagen können. Dieser Eliphas, wenn er einigermaßen ehrlich gewesen wäre, hätte er auch zu Zophar gesagt, hör mal, empfange mal Belehrung aus seinem Mund und fang nicht eine Rede an, wie das hier der Fall ist, ja, wie wir das gelesen haben. Darum geben meine Gedanken mir Antwort, mein Geist antworte mir aus meiner Einsicht in Kapitel 20, die ersten Verse. Hätte er dem Zophar genauso sagen können, aber richtet es hier direkt gegen Hiob. Direkt. Aber wie wichtig ist das für uns? Dass wir Belehrung aus seinem Mund empfangen. Das heißt, dass die Grundlage für unsere Belehrung das Wort Gottes ist. Denn das ist das Wort aus seinem Mund. Es schrieben heilige Männer Gottes nieder und der Geist Gottes hat es in ihre Herzen eingehaucht. Es ist Belehrung, wenn wir das Wort Gottes lesen, aus seinem Mund. Darum sagt ja auch ein Mose mal in 5. Mose 32, dass diese Worte, die sind sein Leben. Das ist die Lebensgrundlage für alles. Richtet euer Herz auf alle diese Worte, denn sie sind euer Leben. Das ist die wahre Belehrung, die wir brauchen. Und das ist die Belehrung, die nachher Segen gibt. Es sind hier gewaltige Verse, die dieser Eliphas ausspricht. Hätte er sie nicht so negativ auf Hiob angewendet. Es wäre eine fantastische Botschaft. Sie ist es trotzdem, weil die Worte völlig wahr sind in sich. Wenn du zu dem Allmächtigen umkehrst, oder hier, und nimm dir seine Worte zu Herzen, das ist der nächste Punkt noch. Ja, das Ziel des Wortes Gottes ist es doch, dass es unser Herz erreicht. Doch nicht unseren Verstand. Natürlich sollen wir den Verstand nicht abgeben, wenn wir das Wort Gottes lesen. Und wir dürfen den Verstand benutzen. Und manchmal wäre es auch gut, wenn wir ihn richtig benutzen würden. Aber schlussendlich ist das Wort dafür da, dass es unser Herz erreicht. Ich finde das immer so schön von einem König Josia. Da hat wirklich das Wort Gottes sein Herz erreicht. Und zwar wie bei keinem anderen König, sage ich mal, zuvor. Und deswegen heißt es ja auch, dass sein Herz weich geworden ist. Denn wenn das Wort Gottes das Herz erreicht, dann lässt sich das Herz formen durch das Wort Gottes. Und einen weichen Körper, ja, der hat das eine Kennzeichen, dass er formbar ist. Bei Josia durch das Wort Gottes. Es hat sein Herz erreicht. Es ist schon hier eine ganz wichtige Sache, Belehrung durch das Wort und dann, dass man es zu Herzen nimmt. Und wenn du zu dem Allmächtigen umkehrst, dann wirst du wieder aufgebaut werden, wenn du Unrecht aus deinen Zelten entfernst. Wenn wir mit den Dingen, die wir falsch gemacht haben, zu Gott kommen, wenn wir sie Gott bekennen, dann wird Gott uns wieder aufbauen, dann wird er uns wieder innere geistliche Kraft geben oder mehr als vorher. Dann werden wir eine Antwort durch Gott erhalten. Und lege das Golderz in den Staub und das Gold von Ophir unter den Kies der Bäche. So wird der Allmächtige dein Golderz und dein glänzendes Silber sein. Hier hat Eliphas ein klein wenig recht. Und ich glaube, das ist eines der Probleme, die Hiob gehabt hatte, dass er doch in seinem Herzen manchmal stolz gewesen ist. Wir sehen das gleich in der Antwort, die er gibt. Und er sagt, lege sozusagen deinen Stolz, lege deine Selbstgerechtigkeit, lege die Dinge, wo du meinst, dass sie dich auszeichnen. Ich sag mal, dieses Golderz. Hier wird ja nicht gesagt Gold. Hier ist ja die Rede von dem, Golderz. Es ist also noch das Rohprodukt, das noch lange nicht gereinigt ist. Ja, dieses Golderz, ich sag mal, dieses Gefühl, dass man dieses innere Gefühl, das man auch als Gläubiger haben kann, dass man irgendwie groß von sich denkt, dass man denkt, da ist irgendwas Besonderes in meinem Leben, dass man das einfach mal in den Staub legt. Ich sag mal, in den Staub des Todes legt. Dass man das vor Gott richtet und wegtut. Das war eines der großen Probleme, die Hiskia hatte. Jesaja 38 ist das Beispiel dafür, nachdem Hiskia geheilt worden war durch das Wunderhandeln Gottes und er einen Feigenkuchen auf seine Wunde legen sollte, damit die vollständige Heilung geschah. Dann kam danach die Prüfung, dann kamen zwei oder drei Männer aus Babel, hatten auch herzliche Grüße von ihrem Chef dabei, Genesungswünsche und so weiter und so fort. Und jetzt zeigt sich das Herz von Hiskia. Jetzt zeigt er ihnen alles das, was er sich erworben hat. Zeigt ihnen seinen ganzen Reichtum. Der hätte ihnen besser, ich sag mal, den Feigenkuchen gezeigt, der nötig war für seine Heilung. Das Wunderhandeln Gottes, die erfahrene Gnade Gottes in seinem Leben. Aber Hiskia zeigt die Dinge, die er sich selbst angeeignet hat. Vielleicht die eigenen materiellen Dinge, vielleicht die eigenen intellektuellen Dinge, vielleicht eigene Titel oder was weiß ich. Alles das hat er ihnen denen sozusagen gezeigt. Und dann kommt ja der Prophet Jesaja und sagt, was hast du denen gezeigt und woher kommen die? Und dann merkt Hiskia, jetzt wird's ein bisschen brenzlig. Die erste Frage übergeht er einfach und sagt, oh, die kommen aus fernem Land. Aber Jesaja sagt, so einfach geht's nicht, mein lieber Freund. Was hast du denen gezeigt? Und dann musste er es ja ehrlich vor Jesaja bekennen. Das ist das hier. Lege das in den Staub. Dieses Golderz, diese Dinge, wo du meinst, dass sie etwas wert sind. Paulus sagte einmal, er hat das alles für Dreck geachtet. Und er hätte genug gehabt, womit er sich hätte rühmen können. Das ist etwas, was noch so ein bisschen im Herzen von Hiob gewesen ist. Und wer so sein eigenes Herz ein bisschen kennt, der weiß vielleicht auch, dass das auch immer ein klein wenig in unseren Herzen der Fall ist. Dass wir so viel über die Dinge reden, die wir gemacht, die wir erreicht haben und vergessen den Feigenkuchen Gottes vor diese Fragenden zu stellen. Das hätte Hiskia besser gemacht. Das würden wir besser tun. Das hätte ein Hiob besser gemacht. Er sagt, so wird der Allmächtige dein Golderz und dein glänzendes Silber sein. Ja, er sagt hier also nochmal, und lege das Golderz in den Staub und das Gold von Ophir unter den Kies der Bäche. Da, wo man es überhaupt nicht mehr sieht und wo man es sich wieder herholen kann. Und dann wird der Allmächtige dein Golderz und dein glänzendes Silber sein. Dann wirst du verstehen, dass nur die Erlösung durch den Allmächtigen die Grundlage für alles ist. Dieses Silber, das ein Bild von der Erlösung ist, von dem Werk des Herrn Jesus in diesem Punkt am Kreuz von Golgatha. Und dann wird er der wahre, wertvolle Gegenstand deines Herzens werden. Aber nicht beides Golderz gleichzeitig. Du musst zuerst das eine aus deinem Herzen ausräumen, damit der andere, Gott selbst, dieses Golderz und dein glänzendes Silber, du bekommst noch viel mehr als das, was du abgegeben hast. Ja, Gott gibt viel reicher als die Dinge, die wir für Gott wegtun. Ja, Gott lässt sich in diesem Punkt nichts schenken, denn dann heißt es nämlich, denn dann, das ist die Begründung, das ist die Folge hier. Wirst du dich an dem Allmächtigen ergötzen und zu Gott dein Angesicht erheben. Du wirst zu ihm beten und er wird dich erhören und so weiter. Es ist völlig wahr, was hier steht. Hart ist die direkte Anwendung auf Hiob, die sicherlich das Maß völlig überschritten hat. Aber trotzdem ist das wahr. Wenn wir diese Dinge, die unser Herz so in Beschlag nehmen, wegtun und wenn wir dafür die göttlichen Dinge in unser Herz einkehren lassen, dann werden wir uns auch an dem Allmächtigen ergötzen und nicht an den Dingen, die wir uns selbst erworben haben. Ich sage ja, es ist vieles richtig. Und viele von diesen Punkten hier in dieser dritten Rede, sie beginnt ja jetzt hier, ist ja der erste Teilnehmer dieser dritten Rede, ist absolut wahr und eine wichtige Belehrung für uns. Nur die Anwendung auf Hiob war nicht so gut. Hiob sagt, Kapitel 23, auch heute ist meine Klage trotzig. Seine Hand lastet schwer auf meinem Seufzen. Siehst du, diese Reden, die fanden hier wahrscheinlich nicht sofort hintereinander statt. Dann wäre das eine Sache, die wäre ja fast von einem oder zwei Tagen erledigt gewesen. Aber wenn Hiob hier sagt, auch heute, dann heißt das, dass diese Reden wohl über einen längeren Zeitraum gegangen sind. Und er antwortet jetzt vielleicht nicht sofort darauf und sagt, auch heute ist meine Klage trotzig. Schon lange leide ich unter der Hand Gottes. Und ich verstehe nicht, ich möchte gerne mit ihm darüber mal sprechen. Auf der einen Seite betont er eine gewisse Distanz zu Gott, oh, dass ich zu finden wüsste, dass ich kommen könnte bis zu seiner Wohnstätte. Er sagt, dann würde ich die ganze Sache vor ihm darlegen. Also auf der einen Seite gibt es eine gewisse Distanz. Er weiß nicht, wie er zu Gott kommen kann. Aber gleichzeitig klammert er sich auch an Gott. Man merkt, dass hier im Herzen von Hiob doch einiges geschieht. Oh, dass ich ihn zu finden wüsste. Auf der einen Seite sucht er ihn, weil er weiß, er braucht ihn, er muss sich an ihn klammern. Auf der anderen Seite ist doch Gott weit entfernt hier in diesem Kapitel noch. Ich würde meine Rechtssache vor ihm darlegen und dann würde ich Gott mal erklären, warum er sich geirrt hat. Denn er sagt, um meinen Mund mit Beweisgründen füllen. Was will er denn beweisen? Ja, dass er eben nicht so ein schlechter Mensch ist, warum er diese harte Strafe erdulden muss. Das ist ja, was ich eben sagte. Hier, zwischendurch sieht man immer noch bei Hiob diese typische 1:1-Formel. Böses, Gericht, also Gericht gleich Böses. Das hat er hier immer noch zwischendurch, obwohl er sich schon etwas mehr in diese Richtung nähert, dass er diese Regierungswege langsam versteht. Und dann sehen wir, dass der Eliphas nicht in allen Punkten Unrecht hatte, denn er hat keine richtige Demut. Vers 5, ich würde die Worte wissen, die er mir antworten und vernehmen, was er mir sagen würde. Werde er in der Größe seiner Kraft mit mir streiten? Nein, er würde nur Acht auf mich haben. Dort würde ein Rechtschaffener, das ist Hiob selbst, mit ihm rechten. Und für immer würde ich meinem Richter entkommen. Siehst du, das ist das, wie Hiob hier jetzt in dieser Rede über sich selbst denkt. Er ist der Rechtschaffene. Und wenn er das mal alles vor Gott offenlegen würde, dann würde Gott merken, dass er ihn nicht richten dürfte, sondern dass er auf ihn aufpassen müsste, damit kein anderer ihm was tun kann. Er wird es ihm sogar beweisen. Und dann ist er der Rechtschaffene. Und dann würde er für immer diesem Richter entkommen. Vers 10, denn er kennt den Weg, der bei mir ist. Prüfe er mich, wie Gold würde ich hervorgehen. Das ist das. Das ist dieses ungerichtete Golderz in einem Herzen, das von sich denkt, dass es fehlerfrei ist. Das von sich groß denkt. Das denkt, wenn ich bestimmte Dinge tue, oh, dann werde ich schon sein wie Gott. O Hiob, das ist hier dein großes Problem, was du hast. Das ist Hochmut Hiobs. Vorher hat er so sorgfältig über Gott gesprochen in der Rede davor. Aber durch diese harte Rede von Eliphas, da fällt er wieder zurück und antwortet in dieser Art und Weise. Die einzige Person, auf die diese Beschreibung von Vers 10 bis Vers 12 passt, ist natürlich in einer vollkommen Weise der Herr Jesus selbst. Der einmal sagen kann, an seinem Schritt hat mein Fuß festgehalten. Seinen Weg habe ich bewahrt und bin nicht abgebogen. Welcher Mensch kann das sagen? Das kann nur der Herr Jesus selbst sagen, der in einer vollkommenen Weise hier über diese Erde gewandelt ist. Vom Gebot seiner Lippen bin ich nicht abgewichen. Ich habe die Worte seines Mundes verwahrt. Psalm, wie ich den jetzt finde am Anfang, haben wir einen prophetischen Psalm, wo wir ähnliche Worte finden, die wir nur auf den Herrn Jesus selbst beziehen können. Psalm 17. Auch wenn es ein Gebet von David ist, aber dann heißt es in Vers 4, was das Tun des Menschen betrifft, so habe ich mich durch das Wort deiner Lippen bewahrt vor den Wegen des Gewalttätigen. Meine Schritte hielten an deinen Spuren fest. Meine Tritte haben nicht gewankt. Ich habe dich angerufen, denn du erhörst mich, o Gott. Diese Verse hier 1 bis 6 beschreiben das Leben des Herrn Jesus hier auf dieser Erde. Und sie sind ähnlich wie die Worte, die Hiob ausspricht. Hiob, wie kannst du so hochmütig von dir selbst denken? Wo Hiob selbst einmal gesagt hat, dass kein Mensch auf dieser Erde sündlos geboren wird. Denn das, was wir gleich in Kapitel 25 finden, das hat Hiob selbst auch schon ausgesprochen. Nun, in Kapitel 24 noch kurz fängt Hiob wieder mit einer Warum-Frage an. Das erste Mal haben wir sie in Kapitel 3, Vers 12, wenn es um die großen Leiden von Hiob geht. Und wir haben immer zwischendurch diese Warum-Fragen, die wir hier finden. Nun, in Kapitel 24, da wird uns eigentlich Gottes souveräne Regierung über die ganze Welt der Sünder beschrieben. Das heißt, all diese Punkte, die Hiob hier erwähnt, sind tatsächlich wahr und sie kennzeichnen, wie Gott über die ungläubigen Menschen regiert und wie die ungläubigen Menschen selbst handeln und was die Folgen sind für diejenigen, die von ihnen bedrückt werden. Zum Beispiel die Verse 2, 3 und 4 zeigt uns das Leben der Gottlosen. Etwas, was wir im Augenblick, sage ich gerade mal, beobachten wollen. Vers 2, sie verrücken die Grenzen. Das heißt, die Gottlosen verrücken die Grenzen. Aber Gott hat einmal in 5. Mose 32 gesagt, das ist ganz interessant, dass er die Grenzen festgesetzt hat. Das ist ja eine der herrlichsten Aussagen überhaupt in 5. Mose 32, wenn es dort heißt, in Vers 8, als der Höchste den Nationen das Erbe austeilte, als er voneinander schied die Menschenkinder, da stellte er die Grenzen der Völker fest. Und jetzt kommt was Interessantes. Jetzt heißt es hier nicht, stellte er die Grenzen der Völker fest nach dem Volk Israel, sondern wenn es um das Volk Israel geht, dann ist es die Zahl der Kinder Israel. Das heißt, von seinem Volk sieht er jeden Einzelnen dieses Volkes. Ich will das mal jetzt hier auf Gläubige anwenden, darum geht es eigentlich in diesen ersten Versen. Denn dieses Lied hier in 5. Mose 32 beschreibt eigentlich den Weg eines Gläubigen über diese Erde mit all seinen Höhen und Tiefen, neutestamentlich gesprochen. Man kann ja seinen eigenen Namen einsetzen ganz am Anfang und sieht, wo man den Segen Gottes empfangen hat, wo man gefehlt hat in seinem Leben. Aber Gott sagt hier, ich kenne jedes Kind Israel nach der Zahl der Kinder Israel, der uns bei Namen gerufen hat. Wir sind sein, sagt Johannes 10, der seine Schafe mit Namen kennt, sie ganz persönlich kennt. Aber von den ungläubigen Menschen heißt es nur, die Völker, die Grenzen der Völker. Natürlich kennt er auch jeden ungläubigen Menschen. Und jeder ungläubige Mensch wird von Gott wegen seiner Werke gerichtet werden. Gott kennt jeden Einzelnen. Aber wenn es um die besondere Fürsorge geht und das Feststellen der Grenze, dann sind es hier die Grenzen der Völker. Aber das Ganze geschieht nach der Zahl der Kinder Israel. Und das zeigt eben, dass die Gläubigen, ich sag mal, der besondere Mittelpunkt in dem Herzen Gottes sind. Auch wenn noch die ungläubigen Menschen, die Völker da sind. Also Gott setzt diese Grenzen und er hat sie gesetzt. Und die Zuchtruten haben nacheinander versucht, diese Grenzen zu verändern. Deswegen wurde jede Zuchtrute von Gott selbst gezüchtigt. Lies mal nur Jesaja. Da siehst du, Kapitel 10 natürlich, da siehst du ganz deutlich, dass die Assyrer von Gott eingesetzt worden sind. Und das benutzt ja auch der Assyrer, wenn er vor Hiskia steht und sagt, hör mal, Hiskia, glaubst du nicht, ich habe auch einen Auftrag von Gott? Ja, den hatte er, das sagt Jesaja 10 ganz klar. Aber dann hat er diesen Auftrag überspannt. Dann sagt nämlich Gott, nämlich um zu vernichten bist du ausgezogen. Und das war nicht die Aufgabe, die Gott ihm gab. Er wollte die Ländergrenzen verrücken, was er in gewisser Weise durch die Umverteilung der Völker auch praktizieren wollte. Und deswegen sagte er, und wegen deines Hochmuts, weil du dich auf die Größe von Gott stellst, da kommt das Gericht Gottes über dich. Und dann kamen die Babylonier und so weiter. Jesaja 10 ist ein ganz interessantes Kapitel drin. Und so sieht man, was hier das Kennzeichen der gottlosen Menschen ist, dass sie die Grenzen, die Gott gesetzt hat, mal völlig egal, wo sie liegen, dass sie sie verschieben, verzerren wollen. Die Folge davon ist immer Not und Elend. Ja, wenn uns also hier, ich mache das jetzt kurz, die Verse 2, 3 und 4, die Verse 9 zeigen uns, später 13, 14, 15, 16, 17, das Handeln der Gottlosen. Aber die Verse 5, 6 und 7 und 8 und 10 und 11 und 12, 13, 14, 13 zeigen uns die Folgen, die daraus entstehen. Nämlich, dass die, die leiden, die Armen des Volkes sind. Vers 6, auf dem Feld schneiden sie sein Futterkorn ab und lesen den Weinberg des Gottlosen nach. Weil die Armen, auch ein Bild von den Gläubigen manchmal, nichts mehr haben, um essen zu können. Da müssen sie sich diese Dinge holen. Oder sie frieren, nackt übernachten sie ohne Gewand und haben keine Bedeckung in der Kälte. Sie haben kein Haus mehr. Vom Regenguss des Gebirges werden sie durchnässt und obdachlos und klammern sie den Felsen und so weiter. Der Gottlose hat sich vorgenommen, die Grenzen zu verrücken. Und die, die leiden, das sind die Armen, das ist das Volk, das sind die Armen des Volkes. Und das sind die Gläubigen in dem Volk. Etwas, was sich bis heute nicht geändert hat. Das ist der Mensch ohne Gott. Und so beschreibt ihn Hiob. Und Hiob stellt die Frage, bin ich so jemand? Er spricht nachher in Vers 18 den Fluch über diese gottlosen Menschen aus. Und wenn es nun nicht so ist, so endet er in Vers 25, wer wird mich Lügen strafen und meine Rede zunichte machen? Glaubt ihr, dass das mein Leben ist, dass ich so gelebt habe? Wie sollte ich das verbergen? Wie sollte ich das heimlich tun? Er legt das hier offen. Bildert, und damit schließe ich jetzt, kommt noch einmal der Letzte in dieser dritten Rederunde. Zophar kommt nicht noch einmal vor, habe ich eben schon gesagt. Seine Rede ist mit einer der kürzesten überhaupt und er bringt auch nichts Neues. Er bringt eigentlich das, was alles schon gesagt worden ist. Aber er gibt uns eine Beschreibung von Gott, auch wenn die Anwendung auf Hiob wieder nicht richtig ist. Nehmen wir nur die Fragen, sind seine Scharen zu zählen? Er spricht hier über die Allmacht Gottes. Er stellt eine nächste Frage. Und über wem erhebt sich nicht sein Licht? Er spricht davon, dass Gott Licht ist, dass Gott heilig ist, dass Gott derjenige ist, der alles erleuchtet. Und das ist wohl hier die Hauptbedeutung, dass Gott derjenige ist, der richtet. Ich glaube, hier spricht dieses Licht in erster Linie von Gericht, das über diese Erde kommen wird. Und das ist völlig wahr. Über wen erhebt sich nicht sein Gericht? Ich formuliere das mal etwas anders. Wer von uns wird nicht auch manchmal von Gott erzogen auf seinem Weg, den er gehen muss? Und das gilt auch für ungläubige Menschen. Aber es heißt ja nicht, dass es immer sofort kommt. Es kann manchmal gar nicht zu Lebzeiten kommen. Aber dann betrifft es die Ewigkeit, ewig getrennt von Gott. Und dann kommt die nächste Frage. Jemand, die jeder dieser Freunde und Hiob selbst auch schon gestellt und beantwortet hat. Und wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott? Und wie könnte ein von einer Frau geborener rein sein? Ich glaube, Hiob sagt das selbst, wohl in Kapitel 14, meine ich. Das ist auch Hiob, der da spricht, ja. Vers 4, wie könnte ein Reiner aus einem Unreinen kommen? Nicht ein einziger. Er beantwortet die Frage direkt. Hier wird die gleiche Frage noch einmal gestellt. Wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott? Wie könnte ein von einer Frau geborener rein sein? Es ist völlig unmöglich. Guck mal, sämtliche Kinder, die Adam und Eva bekommen haben, die stammen alle aus der Zeit nach dem Sündenfall. Sie haben kein einziges Kind im Garten Eden bekommen. Und damit ist eins völlig klar, dass jeder Mensch, der auf dieser Erde geboren wird, der wird von jemandem geboren, der selbst in Sünde geboren ist. Also wird jeder in Sünde geboren. Es gibt keine einzige Ausnahme, doch eine, der Jesus selbst. Aber da heißt es auch bei Maria, dass ihn ihr Gezeugte war vom Heiligen Geist. Eine völlig wahre Aussage, die hier steht. Also ein Mensch kann von sich selbst aus nicht gerecht sein vor Gott. Jeder Mensch sündigt. Römer 3, da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Und jeder wird in Sünde geboren. Und deswegen gibt es nur einen einzigen Rückschluss. Tu Buße. Auch wenn er es hier nicht direkt sagt. Aber er sagt es zu Hiob. Hiob antwortet sehr lang. Ich möchte auf diese Rede gar nicht mehr eingehen, weil wir in dieser Rede noch weitere große Herrlichkeiten über Gott finden. Nur diese ersten vier Verse, und die zeigen uns, dass Hiob, das wird sich dann im Laufe dieser nächsten Kapitel wesentlich ändern, dass er sehr unwirsch reagiert. Wie hast du dem Ohnmächtigen geholfen, den kraftlosen Arm gerettet? Er sagt, ich danke dir herzlich für diese guten Worte. Das hat mir, wo ich im Augenblick keine Kraft besitze, wo ich ohnmächtig bin vor Leiden, in denen ich mich befinde, hast du mir echt super drin geholfen. Du warst mir eine echte Hilfe. Sag, das ist schon hier ein bisschen unwirsch, diese Antwort. Wie hast du den beraten, der keine Weisheit hat und gründliches Wissen in Fülle kundgetan? Ja, vielen Dank, dass du mich beraten hast, wo ich ja keine Weisheit besitze. Und deine ganze Fülle, die du besitzt, ja, die hast du wirklich gründlich dargelegt. In diesen wenigen rhetorischen Fragen, die er hier gestellt hat in Kapitel 25. An wen hast du Worte gerichtet und wessen Odem ist von dir ausgegangen? Er sagt dem, er bildet sozusagen deine Rede, die ist in meinen Augen völlig nichtig. Obwohl sie noch einmal vom Inhalt her wahr ist. Diese vier Fragen hier, das sind gewaltige Fragen, die uns etwas von der Größe Gottes und von der absoluten Kraftlosigkeit und Niedrigkeit des Menschen zeigen. Aber die knallharte Anwendung auf Hiob, das ist das Problem. Und deswegen diese Antwort von Hiob, der sich wohl sehr, sehr getroffen dadurch fühlt. Noch einmal, wir haben in diesen Versen wichtige praktische Belehrungen auch für unser eigenes Leben. Und mit am wichtigsten finde ich diese Verse in Vers Kapitel 22, ab Vers 22, wo es eben, oder ab Vers 21, wo es eben darum geht, dass wir selbst die Dinge, die wir in unseren Herzen für wichtig halten, die aber nicht von Gott sind, dass wir sie vor Gott richten, dass wir sie vor Gott beiseite tun, damit wir uns dann wirklich an dem Allmächtigen ergötzen können.